Hallo und herzlich willkommen bei der Morgenausgabe. Wie ihr es im Intro schon gehört habt, sind wir heute ein bisschen anders unterwegs. Guten Morgen, Sascha.
Guten Morgen, mein Freund. Hallo.
Ja, ihr sitzt schon am Namen. Den verrate ich Sascha noch nicht, das mache ich dann erst fertig. Und ich hoffe, dass ihr die Ausgabe zum Frühstück hören könnt. Ja, es ist morgens 5.24 Uhr an einem Wochenende und wir haben uns inspiriert durch Fieldcraft Survival oder auch durch ITS Tactical Questions Over Coffee überlegt, dass wir uns mal morgens zusammensetzen, einen Kaffee trinken, so für die Ambience so ein bisschen.
Köstlich, so ein guter Kaffee.
Und wir wollen ein paar Fragen beantworten, die ihr uns über verschiedene Kanäle habt zukommen lassen. Sascha, wie geht's dir an diesem schönen Morgen?
Mir geht's fantastisch. Das ist ja meine Main Operation Time. Mhm. Also, ich bin jetzt seit 4:30 wach.
Ja.
War einmal am wichtigsten Ort des Tages.
Du warst einmal groß.
Das Wichtigste, sonst geht halt gar nichts.
Ja.
Dazu ganz kurz eine Anekdote, wenn man losfährt morgens zur Arbeit und das vergisst. Oh. Und während, ja, Alarm. So, nein, aber mir geht's super gut. Ich bin gut drauf.
Sehr gut.
Ich habe meinen Kaffee, ich sehe dich. Wir sitzen hier in einer echt schönen Morgen.
Einen schönen Morgen.
Es hat diese Nacht bei uns extrem viel geregnet. Mhm,
bei mir, bei uns auch.
Ja?
Ich hatte ja die mit Sohnemann die erste Nacht im Zelt. Ne?
Ja, das war cool.
Und also auf seinen Wunsch, ich gesagt, Papa, wir gehen raus, wir wollen im Zelt übernachten. Okay, übernachten wir im Zelt. Dann hat sie auch die ganze Nacht durchgepisst. Und da wieder Kudos gehen raus an das ICS, an das Individual Combat Shelter der Army. Hat super gehalten. Das ist ein geiles Zelt. Wirklich klasse.
Cool. Das ist gut.
Ja. Also, kann ich echt nur empfehlen.
Wie geht's dir denn, mein Freund?
Ja, na, ich habe am Wochenende, bin ich auch ein Ausschläfer, aber finde halt, die Stimmung an so einem Morgen ist wirklich schön und auch wenn es geregnet hat.
Es ist so schön.
Es ist doch alles still, das ist schon ganz gut. Und zum Thema Stuhlgang, ne, zitiere ich immer ganz gerne im Auge des Jägers, wo er dann schon sagt, so, immer schon vor der Gefechtsausbildung abprotzen, weil sich der eine oder andere in die Hose gehackt hatte. Bei einer Annäherungsübung und so, als Scharfschütze wird es sich ja nicht bewegt, ne? Und dann, naja, ist halt was, dann geht's halt in die Büchse, ne?
Ja, das stimmt. Aber was du sagst, ne, ich finde, die Stimmung morgens ist am schönsten. Da sind noch nicht so viele Leute auf, ne? Und es ist echt relativ ruhig. Bei mir ist ja auch so, meine Hunde schlafen auch noch, was auch selten ist, ne? Meine Frau schläft auch.
Schön.
Ich finde das total super. Ich mag das total gerne,
ja,
wirklich.
Ja, auf jeden
Fall. Ich bin ein absoluter 100% Morgen-Typ, wirklich.
Ja, nee, das ist schön. Naja, und ja, und wir hatten uns eben, wie ich schon gesagt hatte, irgendwie war die Idee, du bist gerade auch so auf dem Fieldcraft Survival-Trip mit völlig. Kevin Estella, ne?
Völlig, völlig.
Wie kam das? Vielleicht kommst du da nochmal.
Ich inhaliere echt alles von ihm. Aber das hat ein paar Gründe. Ich habe halt keinen Militär-Background. Mhm. So. Mich interessiert aber alles, was damit zu tun hat. Mhm. Und bis jetzt alle, die man sonst so kennt, alle, sagen wir jetzt mal, Survival- und Outdoor-Instructor haben, die mich interessieren, kommen halt meistens aus den USA oder aus dem nordamerikanischen Bereich. Das haben, die haben alle einen militärischen Background.
Mhm. Dave Canterbury auch.
Und Kevin Estella hat null militärischen Background. Mhm. So, der hat keinen militärischen Background. Und mich hat interessiert, wie er da halt rangeht. Ich kann sehr gut viele Dinge nachvollziehen, weil ich ja auch mit dir bespreche oder halt auch noch aus anderen Quellen, auch aus Büchern und so weiter, mir nehmen kann. Aber ich fand halt seinen Ansatz auch so gut. Dann ist er halt auch ein Jiu-Jitsu-Guy, was ich halt immer spannend finde. Er macht dieses Sayokali, also ich auch die Kampfsport Affinität und ich mag den Dude halt einfach. Das ist einfach ein cooler Dude, der echt Plan hat von dem, was er macht.
Mhm.
Zu Fieldcraft Survival muss man, glaube ich, nicht so viel sagen. Das Unternehmen ist vollgepackt mit Präferenzmaschinen in ihrem Bereich. Also ob es der Kevin Owens ist, der früher für die irische Armee auch gearbeitet hat oder wer auch immer. die sind vollgepackt mit Leuten, die halt wissen, wovon sie reden. Und das finde ich schon auch einen sehr schönen Ansatz, das, was den die leben und auch unterrichten. Das ist so ähnlich der Ansatz, den wir beide auch mögen.
Na klar. Also bei Kevin Estella ist wirklich, das ist ein Sympathieträger, so finde ich das, was, ne, von dem, was ich bisher gesehen habe. Mag sein Buch und finde halt auch, man merkt unfassbar, dass er Lehrer ist, dass er ausbilden will, dass er lehren will, und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Aber weil du es gesagt hast, hat Dave Canterbury, hat er auch in Militär-Background, ja?
Ja, ich glaube, wenn mich alles irrt, war der Ranger.
Ja, okay. Ja, und tatsächlich gibt das einen frischen Wind rein, den ich sehr angenehm finde, weil vieles, was so aus dem Militär-Survival kommt, oftmals dieses Paracord-Leiden-Survival ist, wohingegen Kevin Estella so ein Gefühl, also macht natürlich auch so draußen mit so wenig
Klar,
wie möglich,
hat er auch, logisch.
Ja, aber auch dieses Natur genießen draußen sein, ne, und das finde ich der sehr schöne Ansatz, ja,
auch schön.
Genau, ja. Ihr habt uns auf Anfrage oder schon über eine ganze Weile immer mal die ein oder andere Frage gestellt. Und ich glaube, das ist genau so ein richtiges Format, so dass wir ein bisschen dann drüber sprechen. Und wir gehen die Fragen einfach durch. Ich würde auch sagen, auch wenn die explizit an dich sind, würde ich da auch meinen Senf dazu geben. Und wir gehen einfach mal Stück für Stück durch, haben da eine Liste gemacht.
Die sind ja für uns gedacht.
Genau. Und dann gehen wir von unten nach oben durch.
Machen wir. Dann bitte.
So, also, eine Frage, die wir bekommen haben: Welche Apps empfehlt ihr so? So.
Ja.
Dann so, schieß mal los. Oder soll ich?
Also, ich gehe davon aus.
Also, ich empfehle drei Apps. Die haben auch verschiedene Bereiche.
Okay, sozusagen. Dann kannst du nämlich gleich was sagen, weil ich empfehle keine Apps, weil ich. Die einzige App, also, wir reden ja jetzt von Apps, mit Sicherheit, die für unseren Bereich, über den wir mal reden, halt irgendwie interessant sind. Davon gehe ich aus.
Ja.
Und ich kenne nur eine App, die ich empfehlen würde, weil ich sie irgendwie interessant finde, und die habe ich durch dich halt kennengelernt.
Oh, okay.
Und das ist die Geocaching-App, weil ich das interessant finde.
Sehr gut. So. Ja, okay.
Ja? Ja. Das ist die einzige App, die ich jetzt empfehlen würde, weil die für mich entertaining ist.
Ja.
So, das ist das.
Sehr schön. War bei mir auch auf der Liste, und das können wir kurz machen. Ich habe es ein bisschen weiter gefasst, weil ich überlegt habe, so, warum stellt man diese Frage? Und ich dachte mal, machen wir es mal ein bisschen allgemeiner. Und für mich ist tatsächlich eine der wichtigsten App die Podcast-App oder ein Podcast-Catcher, weil in welchem System auch immer, weil ich einfach ein unfassbarer Podcast-Nerd bin, und ich, ohne Scheiß, meine Frau denkt schon, ich bin behindert, weil ich immer was auf dem Ohr habe und ich das liebe. Und ich bin auch beim Sport bin ich keiner, der Musik hört. Ich höre dann lieber einen Podcast und nehme was mit und lerne was oder lasse mich entertainen.
Ja, ganz genau.
Finde ich ganz, ganz hervorragend. Bei mir stand auch die Geocaching-App, die ich gut finde, aber dann mache ich noch, also dann machen wir insgesamt drei. So, jetzt wird es aber dünn, weil ich die gar nicht so oft benutze, aber die sehr, sehr gerne mag. Genau, die App heißt Flora Incognita, und das ist was, finde ich, ganz hervorragend. Ich habe zwar meistens, wenn ich draußen bin, auch so einen kleinen Naturführer mit, aber bei Pflanzen bin ich, also gerade wenn es um Gräser geht, und damit kannst du das Gemüse scannen oder die Pflanze scannen und kriegst direkt angezeigt, was das ist, aber auch was man damit machen kann. Mhm. Und das finde ich super.
Das ist natürlich echt, das ist eine coole Sache. Ja, das stimmt.
Und das ist halt was, also das gehört auch zu diesem Konzept, so ich gehe einfach mal raus, Abenteuer erleben. Und das kann eben auch mal sein, jetzt im Frühling sprießt und blüht es überall. Und du kannst gefühlt alles da draußen verwerten.
Das stimmt tatsächlich.
Ob das junge Triebe vom Ahorn sind oder von der Buche, also junge Blätter. Du kannst Klee essen, du kannst Löwenzahn essen, der Holunder kommt, alles. Und du kannst rausgehen eigentlich, und also im Moment kannst du dich von Mutter Natur tatsächlich ernähren, ohne große Probleme. Und das ist, aber es hilft natürlich, wenn du weißt, okay, das soll ich jetzt mal nicht in den Mund stecken.
Das ist richtig, das ist richtig. Aber das jetzt, wo du das sagst, also super für die App, aber dieses Thema, Tatsächlich beschäftige ich mich damit jetzt seit 2-3 Wochen. Dazu sollten wir beide uns nochmal unterhalten, finde ich. Ja. Das ist ein Thema, worüber ich nie so wirklich nachgedacht habe.
Ja, okay.
Weil ich immer dachte, ja, wieso, Alter, ich habe mein MRI dabei, ich habe meine Stacks dabei, so, ne? Aber ich finde das mega spannend, wirklich. Und darüber sollten wir uns einmal nochmal gesondert unterhalten, würde ich sagen.
Ja, sehr gerne.
Weil ich das echt ein tolles Thema finde. Ja. Und die App, das musst du mir mal schicken, denn es ist gerade im Anflug ein Buch darüber.
Ja, ja.
Ich bin halt in dem Bereich super haptisch immer, ich habe gerne das Buch, aber das ist natürlich extrem handy, wenn du so eine App hast. Ja,
auf jeden Fall.
Spannend, cool.
Und eine noch, das ist so ein bisschen Military, aber die heißt iTAK, also I-T-A-K. Und das ist letzten Endes eine Karten-App. Ich zeige sie dir mal in die Kamera rein. Kannst du was erkennen?
Ah, ja.
Okay. Ja? Womit man auch Planung durchführen kann. Man kann Marker setzen, man kann mit seinem Trupp kommunizieren, man kann Informationen teilen. Ist so ein kleines Spielzeug, habe ich noch nicht großartig benutzt, aber ist irgendwie so ganz nice, um damit mal ein bisschen rumzuspielen. Genau.
Geil.
Also Apps gehören ja auch zum Leben mehr oder weniger dazu und von daher interessante Frage, weil sie eben auch mal so ein bisschen weggeht. Genau. Gut, dann gehen wir rüber zur nächsten Frage.
Nächste Frage. Warum wird bei öffentlichen Trägern immer am Geld bei Ausrüstung gespart? Ja, Erik, da kannst du mir vielleicht am besten eine Antwort zu geben.
Weil, also öffentliche Träger, Björn, das geht raus an dich.
Er meint Bundeswehr und so weiter und so fort.
Ich glaube, er meint aber auch Feuerwehr
und sowas. Rettung und so weiter.
Weil Sicherheit nicht in Geld aufzuwiegen ist. Also, was will ich damit sagen? Wenn du eine gut ausgestattete Feuerwehr hast, wobei bei Feuerwehren ist es oft so, da ist es noch anders, so wenn es jetzt nicht gerade die freiwillige Feuerwehr, also es kommt immer darauf an, wie die Wichtigkeit ist, aber ich glaube, das hat sich auch extrem verbessert in den letzten Jahren. Bei Bundeswehr und Polizei ist es nicht so, dass du am Ende ein Ergebnis hast. Du siehst nicht am Ende, ich habe so und so viel Sicherheit produziert, indem ich meinen Truppen vernünftige Ausrüstung gestellt habe. Das gibt's nicht. Es ist immer ein Fass ohne Boden. Und egal wie viel Geld du reinpumpst, am Ende steht nichts. Ne? Da ist nicht kein Krieg gewonnen, da ist kein, du weißt nicht, wie viel Abwehrmöglichkeiten habe ich gewonnen, wie viel Bündnispartner habe ich. Und das macht es für jemanden, der nicht im Thema ist, unfassbar schwer zu sehen, wo das ganze Geld hingeht. Weil es einfach nur ein riesiger Apparat ist, der Geld kostet.
Ja, dazu genau.
Und dann ist es so, bei der Bundeswehr im Speziellen, durch die Ausschreibevarianten, ist ja auch so ein beliebtes Wort einfach so, es wird nicht das Beste gesucht, sondern es wird das gesucht, was den Anforderungen entspricht und am günstigsten ist. Ich glaube, es braucht wirklich solche unangenehmen Aufwacher wie ein Jena Auerstedt oder jetzt in diesem Fall einen Angriffskrieg auf die Ukraine, damit erkannt wird, dass investieren in Sicherheit kein Selbstzweck ist. Ja,
absolut.
Ja, wobei ich da jetzt auch bei Lanz, also da waren Sachen, die habe ich gar nicht so mitgekriegt, dass angeblich jetzt falsche Jäger keine Helme kriegen, weil ein Kunststoffteil fehlt, das kann tatsächlich sein und so. Also und dass es da wirklich marode ist, also es gibt immer schlimmer tatsächlich, es gibt immer schlechter. Und jetzt gehen wir mal weg von Hose, Helm und Rucksack, so alles, was uns so interessiert, sondern was wichtig ist. Und daran hapert es in den letzten Jahren immer, habe ich das Gefühl, du brauchst Gelände, Schießbahn, Munition, um zu üben. Das ist eigentlich so aus meiner Bewertung, weil alles davor ist Schmuck am Nachthemd sozusagen. Aber du brauchst Gelände und Munition, um üben zu können. Und daran wird oft noch mehr gespart, wenn ich überlege, dass es ewig keine großen Divisionsübungen, Brigadeübungen und so weiter gab.
Absolut. Ja. Ohne jetzt dazu tief in diese Frage noch reinzuschießen, ist ganz kurz noch einmal noch, auch im ganzen Medic-Bereich, kann man sich alles anschauen. Ich glaube, dass die Grundantwort ist, der Apparat drumherum ist einfach so wahnsinnig groß. Da sind so viele Menschen, die auch von dieser von dieser, sagen wir jetzt mal, Dienstleistung, die zum Beispiel ein Medic, einen Krankenwagen etc. hat, auch davon leben müssen. Deswegen steht zum Beispiel ein Transport über 20 Kilometer im Wert von 1.600 Euro in keiner Relation zu, also das ist teuer alles,
ja.
Aber weil ein riesengroßer Apparat dahinter hängt. Deswegen hat man das Gefühl, es wird oft gespart. Es wird gar nicht so gespart. Die Dinge sind eigentlich gut, die man hat. Mhm. Es sind halt nur nicht halt top-notch oder halt nicht das, was man sich vielleicht am Ende des Tages wünschen würde, dass es so ist.
Ja.
Wenn man den Podcast mit Nico hört, auch so oft dieses Hin und Her mit behaltet die Plattenträger, nee, geht wieder her, behaltet neu her, dann kauft man sich das am Ende und hat das Gefühl, ja, vielleicht, die sind nicht so gut ausgestattet, sind sie sehr wohl, aber es sind einfach, es ist ein Riesenapparat.
Mhm. Ja, stimmt.
So, just saying.
Genau. Genau, ja, also so das, so unsere 2 Cent dazu.
Ja, genau.
Genau. So. Nächste Frage. Oh, da bin ich gespannt, was du sagst, weil da habe ich eine recht eindeutige Meinung. Würdest du auf Bogenjagd gehen, wenn du könntest?
Ja. Mhm. Aber, dass man, ich bin nicht davon überzeugt, dass man das hier in Deutschland so könnte wie in den USA oder in Kanada. Dafür sind wir einfach zu viele Menschen auf kleinem Raum. Mhm. Das muss man einfach mal bedenken. Dann finde ich schon wichtig, dass man den Bogen schießen kann. Das sollte man vielleicht vorher einmal, zweimal oder dreimal bewiesen haben an irgendwelchen Abnahmen. Das ist tatsächlich so. Dafür leben wir alle auf zu kleinem Raum. Das ist nicht wie in den USA, wo wir einfach meilenweit Wälder haben und man sieht und hört niemanden außer sich selbst. Aber ja, würde ich tun. Mhm. Denn ich als Fleischesser hat man immer leider die Bürde, Teil eines unglaublich schrecklichen Systems zu sein, muss man einfach sagen. Mhm. Also, in meinen Augen, ja, also diese Viehtransporte.
Ja. Ach so, ja.
Das meine ich. Das ist es in meinen Augen. Ja. Wenn ich Viehtransporte sehe, fühle ich mich maximal unwohl und schlecht, dass man, ob man will oder nicht, Teil dieses Systems ist. Mhm. Ich esse sehr gerne Fleisch, ich brauche auch Fleisch. Ich habe jahrelang auch vegetarisch und vegan gelebt. Mein Körper funktioniert aber so. Es geht einfach so nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz, also ja, kurze Antwort, ja, würde ich, wenn ich könnte, unter gewissen Voraussetzungen.
Mhm. Okay, das ist die Antwort, die ich fast, also nicht vorausgesehen hätte, weil ich glaube, ich weiß, dass du da Bock drauf hättest. Ich wollte mal eine Gegenantwort stellen und sage, nein, würde ich nicht, weil also ich grundsätzlich Jagd gut halte. Also was mich interessiert. Im Speziellen die Bogenjagd ist so, und da stimme ich mit dir voll überein, dieses, also hier in Deutschland eh nicht, also könnte man vielleicht auch mit allen Sachen, wie auch immer, aber du musst, und das ist der wesentliche Punkt, deinen Bogen wirklich beherrschen, um richtig gut jagen zu können, um am Ende nicht ein verwundetes Tier zu haben, was irgendwo elendlich verreckt, weil du zu dumm bist oder weil man zu dumm ist, das korrekt zu machen.
Absolut.
Und selbst mit einem 500 Millionen Pfund Bogen wird die Reichweite für einen Bogen liegt halt bei 60 Meter, 80 Meter, wenn du Glück hast. So.
Ja, aber die ethische Jagdentfernung ist zwischen 20 und 30 Meter.
So, sind 20 und 30 Meter. So, das heißt, Pirschen ist nicht. Und vieles, und das ist auch in den USA recht beliebt, ist in den USA Bogenjagd, ist dann mit einem Anhänger, mit Bärenköder in den Wald zu gehen, sich auf einen Baum zu setzen, Podcast zu hören.
Ja, ganz stimmt.
Bis das Wild dann vor, also wirklich vor dem Bogen kommt. Und das ist was, wo ich dann sage, wenn so, nee, dann lieber nicht.
Da gebe ich dir voll und ganz recht.
Und das sind immer so die Dinge, wo ich ganz dann immer hin und her überlege, so sehr dieser Reiz natürlich da ist, und urtümlich sind ja die Bögen, wir kommen ja gleich nochmal drauf, die wir haben, weit davon entfernt, urtümlich zu sein, das sind schon präzise Waffen, die auch eine ballistische Wirkung im Wild haben.
Voll.
Aber dieses Stück Fleisch oder dieses Tier hat es einfach verdient, so behandelt zu werden, dass es so wenig wie möglich leidet. Und deswegen, also ich im Moment, auch mit dem erfahrenen Scout, würde ich sagen, erstmal nicht.
Ja.
Aber das ist ja auch die Frage, wenn du könntest, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ist das natürlich auch was, was natürlich auch ein
genau, was, ist. Was viele auch irgendwie nie wissen, ist, viele glauben halt, du gehst einfach in den USA los in den Wald und ballerst was ab. Also so ist es halt auch nicht. Ja, du kaufst vorher auch Tags,
License,
also die du halt, ne, dass du halt so und so viel Tiere auch, wenn erlegen darfst. Es gibt Leute, die warten, es gibt so, jedes Jahr haben die Staaten Lotterien, in denen du eventuell mal einen, ja, halt auch eine Ziege, eine Bergziege schießen darfst, dann darfst du eine schießen dazu, dass, wenn du das einmal in deinem Leben gemacht hast, war es das, darfst du nie wieder daran teilnehmen. Das war, also es ist schon vieles reglementierter, als manche Leute glauben. Und es gibt wenige Bogenjäger, die ich gut finde. Ja, also ich muss jetzt nicht alle aufzählen, die meisten Leute wissen, wer damit gemeint ist. Und ich bin kein Fan davon, in diesem Baumstand zum Beispiel zu stehen. Das wäre nicht das, woran ich Interesse habe.
Genau.
Ja. Genauso wenig, wie wenn ich tatsächlich, also ja, aber vom Hochsitz aus jagen, same
for me.
Ne?
Ja, ja.
So. Das dazu.
Genau. Okay, nächste Frage, Sascha.
Oh, Entschuldigung. Nee,
kein Problem.
Mal raus mit dem Rotz. Kurz die Nase putzen. Trägst du draußen auch Baumwolle?
Schöne Frage.
ja, tue ich. Kommt immer auf Temperatur, Wetter und Aktivität an, tatsächlich. Das ist für mich so. Es gibt, glaube ich, fast kein angenehmeres und vom Körperklima, also wirklich für mich unglaublich am Körper toll zu tragen, ist Baumwolle. Mhm. Also wenn man dann abends am Zelt sitzt, sich irgendwie noch ein Hoodie aus Baumwolle anzieht und darüber halt noch einen Kälteschutz. Klar, ich mag Baumwolle sehr gerne sogar, ja, aber die darf halt nur nicht nass und halt auch nicht schmutzig werden. So, das ist halt...
Ja. Ist bei mir ganz genauso. Also Baumwolle ist natürlich geil. Also
geil.
Und ich habe ja auch, dienstlich diese Baumwoll-T-Shirts, da habe ich sie natürlich gehasst. Wenn du auf dem Berg hoch eierst und hast Baumwolle an dir dran, es ist kalt und nass, eine ganz dumme Kombination. Aber
Voll.
Ich glaube, als wir es erstmal draußen waren, hatte ich auch ein Baumwoll-T-Shirt an. Ich wusste, wir laufen nicht weit, so chillen ein bisschen am Feuer ab. Ja, Stichwort, ne, Feuerresistenz ist ja bei Baumwolle auch gegeben. Und es ist einfach ein cozy Material zum auch auf der Couch abhängen oder um draußen und um so schnelle, so eine schnelle, angenehme, kuschelige Wärme zu haben, ist Baumwolle super.
Absolut.
So. Allerdings würde ich jetzt auch, ne, wenn ich jetzt im Moment rausgehe, also kommt es immer drauf an, ob ich jetzt meinen Hoodie mitnehme oder vielleicht doch meine Carantia-Jacke, so, ne? Also bin ich jetzt schon so, dass ich sage, wenn ich für dasselbe Packmaß sozusagen noch was ein Stück Wärmeres habe, nehme ich vielleicht auch was anderes mit. Ne?
Ja,
aber absolut. Grundsätzlich, ich bin da auch kein, also bin da jetzt keiner, der sagt, also Cotton is rotten, klar ist es so, aber ey, ganz ehrlich, und wenn es richtig heiß draußen ist, ist es natürlich auch angenehm, dass es die Hitze hält und den Körper ein bisschen runterdunstet. Ne? Also das geht dann schon auch. Ja. Genau, also Baumwolle draußen. Komm,
ich kann noch besuchen.
Ja, sehr gut.
Guten Morgen. Komm hier, los.
So. Der Hund kuschelt sich zu Sascha, das ist
mein Hund kommt. Das ist eigentlich mein Rüde Lou, sobald er irgendwie hört, oh, der Vater ist woanders. Dann haben wir jetzt mal schnell dahin. Guten Morgen. Okay, also ja, Baumwolle, yes.
Ja.
Was haben wir noch? Ah ja, das ist eine schöne Frage.
Ich habe mich gespannt, ja.
Wie ist der Mackinac Cruiser draußen im Gebrauch? Einmal dazu, was ist eigentlich der Mackinac
Cruiser? Genau, erzähl mal.
Der Mackinac Cruiser ist eine Jacke von der Firma Filsen. Wird dort in den USA seit Ewigkeiten hergestellt. Ist aus 32 Unzen Wolle. Ja, das ist die Mackinac Wolle. Die wird produziert von der Pendleton Woolmill. Das Pendleton Woolmill kennen viele vielleicht von den Pendleton Decken. Die stellen diese Wolle für Filsen her. Das ist eine Jacke, die gemacht wurde damals für die Logger, die im Mackinac Forest, das ist im nördlichen Westpazifik, also alles da oben, Seattle Richtung, Oregon Richtung, wurde diese Jacke entwickelt. Und ist ein absoluter, 100%iger Klassiker. Trage ich super gerne, weil ich Wolle, gerade diese Mackinaw-Wolle, als extrem auch outdoor-tauglich halte. Ist wasserabweisend, ist atmungsaktiv, super schwer entzündlich, also auch im Feuer sehr gut zu tragen. Ja, wie ist die draußen? Ja, fragt zum Beispiel mal auch Dave Canterbury und so weiter. Die nutzen solche Dinge aus Wolle auch. Dave Canterbury hat so ein, so was wie so ein Überzieher-Anorak vorne mit so, einer, mit so einem Kordelzug, trägt er sehr viel.
Aber auch die Hemden, ne? Die
Hemden, ja. Genau, aus Wolle. Kevin Estella hat jetzt letztens erst so eine Outdoor-Weste gemacht, haben wir beide noch drüber gesprochen, von Sleeping Indian.
Auch eine coole Firma, ne? Also
super
gut. Aber da ne, können wir gleich mal drüber sprechen. Die haben eben nicht 100% Wolle, da ist meistens noch was mit drin, glaube ich, ne?
Aber die Weste scheint wohl, soweit ich gesehen habe, Wolle zu sein. Ich glaube, die Aufsätze, die die gemacht haben, für die Taschen,
ja, okay,
sind ein anderer Stoff. Ja. Ja, also der Mackinaw Cruiser draußen ist meines Erachtens super zu gebrauchen.
Ja. Aber hast du es schon mal ausprobiert, wie er. Also hast du schon mal da drin...
Nicht in dem, wie wir unterwegs
sind.
Das noch nie. Weil das aber ist, schon ich, mal auf einem Hike.
Genau, ja. das ist noch eine Frage und ich habe da so Bock drauf. Ich habe mir ja letztes Jahr den Double Coat von Filsen gebraucht, im Internet geschossen. Und bin da, habe da so ein riesiges, so eine riesige Erwartungshaltung drin gehabt. Und habe den daraufhin mal so bei Spaziergängen im Wald, wo es halt auch ein bisschen dreckiger wurde, aber noch nicht so ausprobiert.
Das ist auch nicht schlimm, du kannst ja ausbürsten.
So, genau. Und also zum einen war ich überrascht, es ist halt nicht Baumwolle und es ist halt nicht Merino und es ist halt nicht kuschelig. Das ist halt nichts, wo du sagst, ey, ich gehe da oben ohne und kuschel mich da rein. Nee. Nope. Es ist halt wirklich, man merkt diese Wolle, dass das, also das ist schon scratchy. Und ich habe das Gefühl, als das entwickelt wurde, das ist die Zeit von Long Johns, von Hemden, von Halstüchern, wo du halt auf jeden Fall darunter lange Klamotten hattest.
Absolut.
Und dann ist das natürlich als Kombination schon cool. Und wir haben da schon mal ein paar Mal drüber gesponnen. Ich habe ultra Bock, so einen Oldschool-Hike zu machen. Am besten noch, keine Ahnung, am besten noch mit einem selbstgebauten Tragegestell. Um dann mal zu sehen, wie das wirklich performt. Weil ich glaube, dass das nach unserem Komfortstandard im Moment auch so richtig Pain in the Ass sein kann, wenn es draußen, auch wenn es richtig kalt ist, du hast diese dicke Jacke an, ein schweres Gewicht auf dem Rücken, so, dann ziehst du die Jacke aus, dann ist die schwer, also, ne, vielleicht.
Ja.
Aber irgendwie ist es dann doch, wenn du dann abends am Feuer sitzt, so, die, das Gesicht kalt ist, weil es einfach Minusgrade sind, aber durch diese Jacke wird die Kälte nicht durchkommen, das vermute
ich schon,
ne,
Das ist richtig.
Also,
ist den ja Hike machen wir auch nicht. Ich glaube, es ist ein sehr guter Performer. Auch immer, allgemeine Antworten gibt es immer so ganz schlecht. Ich glaube, es hängt immer von Situation, Temperatur und so weiter ab.
Dann, genau, richtig.
Ja.
Ja. Die nächste war ich dran.
Ja, ne? Oh ja, das ist eine interessante Frage.
Fieldcraft und die ganze amerikanische Outdoor-Community sind ja eher konservativ bzw. Republikaner. Wie siehst du das?
Ja, Erik, wie siehst du das?
Boah, das ist eine malle Osteo-Frage, habe ich das Gefühl.
Muss man nicht zu viel drauf eingehen.
Einfach mal gucken. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden. Ich persönlich kenne einige Leute, die Amerikaner, die ich kenne. Ich kenne welche, das sind Demokraten, mit denen komme ich super klar. Und ich kenne welche, das sind Republikaner, mit denen komme ich auch super klar. Und es ist eben nicht wie in Deutschland. Also, ich habe auch Bekannte, die die AfD wählen, ganz offen, wo ich so ein bisschen, das ist immer schwierig. Oder halt auch irgendwo auf einem anderen Spektrum stehen. Also ihr merkt, ich denke jetzt ein bisschen nach. Also was ich damit sagen will, ist, dass viele sind, also oder das, was ich kennengelernt habe, sind auch Republikaner aus Tradition. Die sind schon immer Republikaner, die Familie sind Republikaner. Und das sind aber keine schlechten Menschen, die jetzt ultra konservativ und ich glaube, das Konservative in den USA ist eben nicht das Konservative hier in Deutschland. Also dass ich das nicht so gut vergleichen kann. Boah, jetzt kommt wieder der Historiker raus, aber letzten Endes waren es ja aber auch noch die Republikaner diejenigen, die gegen die Sklaverei waren. So, ne? Also also man soll das nicht zu sehr vermischen. Ja. Ich glaube, in dem Bereich sind auch viele Pro-Gun-Leute, so auf jeden Fall in dem Dunstkreis, in dem wir uns bewegen. Und es kommt immer darauf an, in welcher Tendenz und Vernunft man das macht. So. Und es ist nicht zu vergleichen, wie gesagt, mit hier, und deswegen sehe ich das auch nicht so problematisch. Aber es gibt dort immer noch genug Idioten, genau wie es hier auch gibt. Und letzten Endes ja, muss jeder mit seiner Meinung er darf und muss die haben, wenn er sie vernünftig argumentieren kann und dabei immer noch ein Mensch ist. Mhm. So, also das geht schon wieder ins Philosophische, aber ja, was sagst du dazu?
Ja, also dazu, das hast du schon ganz schön angefangen. Grundsätzlich darf man deren politisches System nicht mit unserem irgendwie wirklich vergleichen, weil das ist gar nicht vergleichbar. Das, was Erik schon gesagt hat, alles, was demokratisch ist, immer als cool und gut anzusehen, ist völlig falsch. Der Ku Klux Klan ist aus den Demokraten heraus entstanden, nur mal ganz kurz zu nehmen. Also Demokraten haben den Ku Klux Klan gegründet. Um einmal das mal abzuholen. Viele, also ich habe das Gefühl, in Deutschland kam das Thema Demokraten, Republikaner erst mit Donald Trump so richtig hoch. Ja. So. Und Donald Trump sind nicht alle Republikaner. Ja. Und beim besten Willen ist auch Sleepy Joe Biden auch nicht jeder Demokrat. Also das muss man halt auch sagen. Ja, es gibt halt auch ganz, ganz andere Menschen. Wenn man mich persönlich fragt, ich sympathisiere tatsächlich eher mit den Republikanern, aber halt einfach aus einer ganz anderen Sichtweise heraus. Ich kann den Gedanken des Amerika und die Liebe zu Amerika und so weiter aus einem anderen Blickwinkel einfach besser nachvollziehen. Ich stimme nicht mit allem, was die Republikaner machen, überein. Also Thema auch Abtreibung und so. Das ist, aber da reden wir von, das ist Amerika. Ja, das ist Amerika. Da gibt es, Leute, da gibt es halt Gegenden, also gerade im Bible Belt, das sind ja Sachen, die kriegen wir kaum mit. Die sind so wahnsinnig konservativ, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Wenn hier so Leute hier so rumlaufen würden, würde ich denken, das ist ja schon keine Natur-Voll-Community mehr. Das ist ja völlig aus dem anderen Planeten, vom anderen Planeten. Das muss man sich, das Land ist riesengroß. Es gibt zu viele Dinge, die man unter einen Hut bringen kann. Und dafür halte ich tatsächlich einfach nur ein Zwei-Parteien-System schon fragwürdig, weil es halt einfach zu viel gibt.
Ja.
Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen. Vielkräftig, die ganze amerikanische Audio-Community sind ja eher konservativ-republikaner. Wie siehst du das? Ich sehe das null problematisch. Ich sehe das, weil die Leute, die das sind, ja, die Leute, von denen wir dort reden, auch von Fieldcraft, das sind alles rational denkende Menschen, die ihr Land lieben, die halt gerne auch unabhängig leben wollen. Das ist das, was ich hier auch gerne möchte. Ich würde auch lieber noch freier leben können, als man das tut. Und deswegen würde man mich hier auch vielleicht eher als konservativ oder so ansehen. Ja? Aber konservativ in Deutschland oder beziehungsweise, es gab ja früher die Partei, die Republikaner, das sind nicht die Republikaner in den USA. Mhm.
Ja, genau.
Das müsst ihr einfach mal unterscheiden. Also ja, ich sehe das nicht problematisch. Ja, viele haben Militär-Background, viele mögen ihr Land sehr gerne, und wenn das bedeutet, dass man konservativ und Republikaner ist, dann ist das so.
Mhm. Genau, ich glaube auch, um das abzuschließen vielleicht, egal ob Republikaner oder Demokraten, sind halt alle in einem demokratischen System. Und das.
Völlig.
Das ist,
glaube ich. Also, das sind alles Demokraten.
Ganz, ganz aber wichtiger Punkt.
So.
Ja, genau. Ja, nächste Frage. Oh, die ist kurz, da bin ich gespannt. Aber ich kenn deine Antwort, würde ich sagen.
Ja.
Machst du?
Berge oder Meer?
Teddys. Achso, die standen sich zur Auswahl.
Ja. Berge.
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 Ja. Berge, ja. Ja. Ich sag Wald.
Wir wohnen zwar hier oben, wir wohnen zwar beide hier oben, wo nicht so viele Berge sind, aber ich komme ja eher aus, also etwas südlicher, aber auch nicht aus dem Süden Deutschlands, aus dem Südwesten. Ich liebe Berge. Es ist Berge, ja, was soll ich sagen? Berge. Ja. Erik Berge, Sascha Berge?
Nee, also schwierige Frage, kann ich so nicht beantworten, weil ich Meer und alles, was da drin ist, also ne, Tauchen finde ich auch gut, ich mag es, ich mag auch so die Luft am Meer. Und was ich aber mag, und das ist in dieser Aufzählung nicht drin, ist halt Wald. Und das sind ja so, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Ding.
Ja,
und klar. Ich bin halt nicht so der Wanderer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das, das Ziel da oft missverstehe oder das nicht mit Wert füllen kann. Und mag aber die Gegend sozusagen, Berge, finde ich schon faszinierend. So, also, ne? Und die habe ich halt mit Masse in einem dienstlichen Kontext kennengelernt, wo dann auch dachte, so, pff, ja, wir haben ja die letzte Folge
wirklich
mit...
Wirklich schon wieder?
Ja, nee, dann wurde ich so... und deswegen, was ich tatsächlich mag, ist so Mittelgebirge so. Also das finde ich richtig, richtig toll. Also wo du auch auf den Höhen bewaldet hast, das finde ich fast am schönsten. Ja. Okay,
ja.
Berg oder Meer? Jawohl. So, Sascha, warum magst du China nicht? Warum magst du kein Porzellan? Davon gehe ich mal. Nein, warum also magst du China nicht?
Ich glaube, das würde die heutige Folge total sprengen, warum ich China nicht mag. Es gibt, also zum Beispiel, Erik weiß das, wir haben es darüber schon gesprochen, auch weit vor der vor dem Ukraine-Konflikt, ich mag auch Russland nicht. Also es hat, wir haben schon mal, weißt du,
ja,
das mal.
Ja, ja. Mit den Klamotten,
ich mag auch Russland nicht. Ja, ich bin kein Fan von kommunistischen Ländern. Ich bin kein Fan von, in meinen Augen sind das halt Diktatoren. Mhm. Ja, also es, so. Es geht mir um das politische System und das, was halt diese Systeme mit ihren Leuten machen und versuchen, anderen Ländern auch mitzugeben oder aufzudrücken. Also das sehen wir jetzt am besten Beispiel. Da müssen wir jetzt auch gar nicht drüber reden,
ja, klar.
Um was hier geht. Es geht hier um Freiheit gegen halt
ja.
keine Freiheit.
Ja, genau.
So.
Ja.
Und ich will jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich will nur, ich hatte dazu eine extrem nette Unterhaltung mit Sascha Beasley. Da gab es ich glaube, bei Zeig dein Zeuger so, dann ging es darum, dass ich keine Sachen aus China mache. Mhm. So, ja, wie kommt das? Und dann hat er sich mal ein bisschen näher damit noch beschäftigt. Und daraufhin habe ich eine Masse an Sprachnachrichten bekommen, wo er sagt so, ich bin sprachlos, Wahnsinn. Ne? Also, es gibt dafür 1000 Gründe. Der wichtigste Grund ist, dass ich es hasse, wenn ständig andere Länder versuchen, einem seinen Willen aufdrücken, einen auszubeuten. Ja, jetzt kommen viele sagen, ja, die USA haben ja auch überall versucht, Demokratie reinzubringen. Wir müssen immer auch politische Systeme voneinander trennen. Und das ist läuft niemals so, wenn ihr euch das anschaut, läuft niemals so, wie das zum Beispiel China jetzt zum Beispiel mit Taiwan macht. Ich habe gute Freunde in Taiwan, Kurt, und die sind glücklich damit, wie sie sind. Die stehen nämlich außerhalb, also theoretisch, die haben einen chinesischen Pass, aber in ihrem Pass, die haben noch einen kleinen Zusatz. Mhm. Die dürfen zum Beispiel ohne Visum nach Deutschland und so weiter reisen, weil es Taiwanesen sind, weil es keine Chinesen sind. Und China möchte ihnen aber jegliche Freiheit. Die sind, die Taiwanesen sind so frei, die sind so cool, die sind so demokratisch, die sind so alles, was wie, so wie wir sind, westlich, auch kapitalistisch, ich weiß, ja, viele mögen das Wort nicht. Tolle Menschen, und denen will dieses kommunistische System, die nebenbei einfach mal KZs für Menschen, die sie nicht mögen, bauen, die wollen die einfach wieder in ihr System rein annektieren. Ne? Man erkennt eventuell Verbindungen zu anderen Ländern, die in Europa sind. Und ich habe keine Sympathie für solche Länder. Okay. Einfach null Sympathie. Kein Respekt vor Tieren. Also Tiere essen und Tiere essen ist ein Riesenunterschied. Mhm. Es ist ein Riesenunterschied. Da können Leute mir auch erzählen, was sie wollen. Ob ich Hunde auf den Kopf schlage, bis dass sie da verrecken und dann die danach esse. Also müssen wir nicht drüber reden.
Ja,
I don't like China.
Ja, okay. Die Frage ging explizit an dich, aber ich wollte dazu was sagen. Ich liebe China. Ich will das mal, also auch als bewussten Gegenpunkt. Und damit meine ich kein System, sondern wir haben dort eine philosophische Wiege. Wir haben Kung Fu und Kampfsport, der sich daraus entwickelt hat. Wir haben eine kulinarische Vielfalt, die seinesgleichen sucht. Ich liebe Russland, weil ich Tee mit Marmelade trinken will, weil ich die Weiten von Sibirien unfassbar finde und dass es ein Land ist, was ich unfassbar gern bereisen will. Und das aktuelle System oder die aktuellen Systeme, die dort herrschen, das ist eine Katastrophe. Aber das, ich will das auch mal anbringen, dass das eben, dass es Dinge gibt, die überall liebenswert sind. Ja? Und ich das immer für wichtig halte, das rauszustellen, weil es vermeintlich immer leicht ist zu sagen, es ist alles schlecht oder es ist alles schlecht, sondern ich versuche nicht mit diesem Blick durch die Welt zu gehen. Und das wollte ich hier auch nur nochmal sagen, weil es ist, in jedem Land gibt es Liebenswertes und wir sollten vielleicht daran arbeiten, auch wenn das so ein bisschen baumumärmerisch klingt, aber wir sollten, Hass bringt keinen zusammen, sondern wir müssen daran arbeiten, dass wir irgendwann wieder zusammenkommen, wie auch immer das vielleicht funktioniert. Ja. Genau, das wollte ich nochmal dazu sagen.
Das finde ich auch total wichtig, dass wir haben darüber auch schon mal gesprochen, dass wir beide ganz oft in solchen Sachen so ein bisschen anders ticken. Ich bin dann eher so der, ich war in meinem Leben schon ein, zwei Mal in China. Ich war in Japan und habe in Japan auch Chinesen kennengelernt und ich gebe dir in dem Punkt recht, dass China wahnsinnig viel für die Menschheit vor Jahrhunderten mal getan hat. Aber ich lebe jetzt und ich muss die Situation jetzt für mich analysieren und es gibt für mich momentan keine schlimmeren Länder als diese beiden. Aber ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst, Erik, und da gebe ich dir auch recht. Aber ich bin so jemand, ich gehe auch nicht zum Chinesen essen. Mhm. So. Einfach, ich kann damit einfach nichts anfangen.
Okay,
ja, ist einfach so. Ja. Also, wir China, nice and not nice.
Okay. Ja, welche Schuhe trägst du, Sascha?
Momentan trage ich gar keine Schuhe.
Ich trage auch keine Schuhe.
Wow, das ist eine gute Frage.
Hör dir unsere Stiefelfolge an.
Ich glaube, also ich spreche darauf an, was tragen wir draußen. Ne? Ich habe in meinem Leben auch schon viel ausprobiert. Mhm. Auch es kommt immer auf Fußform an, es kommt immer darauf an Präferenz. Ich habe für draußen theoretisch gesehen drei Schuhe. Mhm. Einmal ist das ein La Sportiva Boulder, das ist ein Zusteckschuh. Lowtop und einmal Hanwag. Mhm. Ich trage Hanwag ausschließlich als Boot, weil die mir am besten passen. Und dann habe ich einmal den Yukon. Das sind einfach ein Vollleder Wanderstiefel und dazu passend die Gore-Tex-Version, den Alaska GTX. Mhm. Das ist derselbe Schuh, einmal nur mit Gore-Tex und einmal nur Leder. Und Hanwag muss man nicht viel zu sagen, wenn immer noch hier in Deutschland produziert. Ja, Sissa.
Ich beantworte die Frage anders. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich am liebsten den ganzen Tag meine Birkenstock Gentles tragen. Geil, also meine Birkenstock
Boston oder sowas.
Was?
Boston oder?
Nee, die mit Zehensteg.
Ach ja, ja,
also
ja, okay.
Hier Flipflops.
Ja.
Weil ich mit denen schon, weiß ich noch, jetzt bin ich in New Orleans bestimmt 5 Kilometer gelatscht und hatte, also es war geil. Ne? Also, wenn ich könnte, würde ich
am liebsten
immer die tragen. Und deswegen, ich komme mal drauf, was ist mein Liebling. So, machen wir weiter. Wir hatten gerade ein bisschen ein technisches Problem. Also, die Aufnahme hat unterbrochen, aber jetzt können wir weitermachen. Also, Schuhe.
Wir tragen Schuhe.
Wir tragen Schuhe. Okay, nächste Frage, Sascha.
Medic-Tipps. Oh, ja. Naja, das ist so allgemein. Medic-Tipps. Der einzige Medic-Tipp, den ich geben kann, ist, habt immer irgendwie ein Pflaster dabei. Mhm. Ja. Irgendwie ein sauberes Tuch tatsächlich. Mhm. Ja. Ja, also das sind die Hauptsachen. Also, was kann passieren? Du kannst verbrennen, du kannst dich schneiden. So, also, wenn man jetzt so unterwegs ist, also wovon reden wir? Von Medic-Tipps, wenn bei einer Schussverletzung, also deswegen allgemein, habt immer irgendwie Pflaster und so ein Kram dabei. Das finde ich, ist immer eine ganz wichtige Sache. Ihr braucht kein ganzes iPack mitzuschleppen, also in so einer kleinen Tasche so ein paar Pflaster. Ich packe mir das manchmal in so eine, diese kleinen Taschen, die Ziploc-Taschen, packe ich mir das rein und dann hat man das dabei. Das ist mein Medic-Tipp, also habt was dabei, das helfen kann.
Finde ich gut. Genau, das wollte ich auch sagen. Sei prepared, vor allem auf die Sachen, die kommen können.
Ja.
Wenn du in Deutschland bist, ist vieles so vorbereitet. Du hast im Auto einen Verbandskasten und wenn man auf Arbeit ist, hat man da meistens auch irgendwas, so einen ausgeschilderten, ne, so arbeitssicherheitsmäßig irgendwas, wo man was hat. Deswegen ist mein Medic-Tipp, achtet darauf, was du zu Hause hast. Weil mir ist es schon oft genug passiert, dass ich mich schneide und dann ich irgendwo durchs Haus irre und irgendwas suche.
Ja.
Und wenn es ein sauberes Tuch ist. Und ja, meistens mit Küchenpapier oder Klopapier rummache. Wir haben es jetzt so gemacht, ich habe in der Küche, hängt bei mir am Kühlschrank, habe ich mit Magneten in Ziploc-Bag mit Pflastern drin, weil ich das ganz oft brauche oder ne, gefühlt so immer mal brauche. Und habe eine kleine Box vorbereitet, wo wir wissen, okay, da sind sterile Sachen drin. Deswegen, das ist immer, das halte ich für wichtig. Und ein Medic-Tipp, geht zu einem Erste-Hilfe-Kurs.
Voll, 100%.
Ne? Jedes Jahr, wenn ihr die Zeit habt, einfach mal aus Bock, auch unter dem Thema kleines Abenteuer, geht raus, dann lernt man wieder mal Leute kennen, die gerade, ne, 70-jährige Mädels, die gerade ihren Führerschein machen, ist auch immer, naja gut, ob das, wie gut das ist, könnt ihr selber bewerten. Und wenn ihr Bock habt, macht vielleicht nochmal einen Kurs zusätzlich, aber Knowledge ist da alles.
Voll. Ne? Sehe ich genauso.
Genau. So, Budget, Zelt, Schlafsack und Rucksack.
Holy shit.
Ja.
Kann man auch eine ganze Folge draus machen.
Ich habe schnelle Antworten.
Ja, also bitte macht das toll.
Also Zelt, ja doch. Also ja, Budget. Budget, Rucksack, Alice-Pack.
Alice-Pack.
Weil, auf jeden Fall. Habe ich zwei. Alice-Pack und den Eagle A3 von der holländischen Armee. Ist so ein 30-Liter-Rucksack, kostet um die 50 Euro und cool, ist ein Top-Rucksack. 50 Euro sind natürlich auch viel Geld, darf man auch nicht vergessen, also für, ne, für einen Schüler oder so, aber das wäre so, tiefer würde ich nicht gehen. Budget-Schlafsack, alles von Snackpack. Den Jungle-Schlafsack gibt es mittlerweile für, gibt es auch für um die 50, 60 Euro. Darunter würde ich nicht gehen. Ich würde die Finger wegnehmen von irgendwelchen Aldi-Schlafsäcken oder so, weil ich die oft, also wobei aktuell kann ich nicht beurteilen, aber die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, waren katastrophal. Und Budget-Zelt ist das Helicontex-Tarp.
Jo, absolut.
So, also das Ding ist, wenn ich das jetzt zusammenrechne, sind das trotzdem ja schon deutlich über 150, 160 Euro. So. Ja,
aber wir reden hier von, ne, was wir alles jetzt haben.
Naja, klar, aber ne, also was sagen wir, man kann natürlich auch Baupläne machen oder es gibt bestimmt auch bei Decathlon oder bei Aldi gibt es bestimmt auch Schlafsäcke, die vielleicht so 20 Euro kosten. Das ist das, wo ich sage, wo ich persönlich noch die das sagen würde, das wäre die Qualität, mit der man, also damit bist du immer auf der sicheren Seite.
Sehe ich auch so. Ja? Also Alice-Pack oder der Eagle A3.
Ja. Also der Eagle A3 in dieser holländischen Variante, weil der Eagle A3, der kostet ja jetzt auch schon wieder.
Ja, nein, aber die Dutch Army Version.
Genau.
Der ist super. Mhm. Aber habe ich schon lange auch nicht mehr gesehen, dass man den irgendwo noch groß kaufen kann.
Ja, also ich sehe den immer mal wieder. Ansonsten gibt es natürlich auch auch ein schönes Teil. Also es gibt auch den Molle 2 Rucksack der Army. Und den gibt es in ACU, weil ACU keiner leiden kann, für 50 Euro. Das ist ein ich glaube, das ist ein hervorragender Rucksack. Na?
Aber hast du den denn gesehen?
ACU, also gibt es diesen hellgrau, bitte?
Da muss ich auch nochmal gucken, wo du den
hast. Ja, kannst du gucken. Also gibt es wirklich für 59 Euro, ja, musst du mal googeln, aber gibt es bei eBay. Ja, ja. Also ja, wirklich, ja, wirklich. Und damit hat man einen riesigen, hervorragenden Rucksack.
Ja, cool.
Und es gibt aber auch von der holländischen Armee diese Alpine Rucksäcke, die kosten auch so
geile viel. Sachen, das stimmt.
Genau,
ja, das
genau.
Stimmt.
Ja. Genau. Was wäre denn dein Tipp?
Ich glaube, du hast das schon ganz gut beantwortet. Mhm. Also ich hätte auch tatsächlich ein Alice-Pack genommen, weil der für das Geld, glaube ich, den größtmöglichen Raum bietet. Mhm. Du hast einen externen Rahmen, ne? Das ist ja schon mal, um schwere Lasten zu schleppen. Das Ding hat sich jahrelang ja bewährt. Der Stoff ist auch so gut wie unzerstörbar. Mhm. Schlafsack, auch alter Armeebestand, definitiv. Und Zelt hast du auch. Also das wären auch ähnlich meine Tipps gewesen. Du bist sogar vom Budget noch tiefer gewesen, als ich das überhaupt hätte schaffen können, glaube ich. Also das ist schon cool. Das sind die besten Tipps, definitiv.
Ja. Ja. Hast du noch einen Zelttipp? Weil da wird es immer...
Die Frage ist aber, was, also, ne, Erik, der Michael Leibold hat mich das gefragt und die Frage ist, wofür ist es? Mhm. Wofür nehme ich es? Ne? Ist es ein Einmannzelt nur für mich? Mhm. Ist es vielleicht ein Zelt für die Family? Mhm. All das. Gibt es tausend Versionen. Es gibt für Familien supergeile, gebrauchte Zelte von Coleman. Mhm. Ja, das traditionsreiche Outdoor-Firma aus den USA, da kannst du, die Dinger sind unzerstörbar, kaufst du für 150 Euro ein Zelt für 8 Leute und das ist Hammer, so, das kannst du halt auch machen, aber ne, ist halt immer die Frage, wofür nutzen wir es und unter dem Aspekt jetzt unter, wie jetzt auch unser Podcast aufgezogen ist, hast du die richtigen Antworten schon gegeben.
Ja, perfekt. Okay, Zelt, weil ich es jetzt eben gerade wieder ausprobiert habe und absolut davon überzeugt bin, Individual Combat Shelter der Army, wobei das schon nicht mehr Budget ist. Also das ist schon auch gebraucht, schon noch ein bisschen, ne? 150 Euro oder so. Ja, ja. Aber also von dem bin ich absolut überzeugt. Ne? Aber wie gesagt, wenn du es schleppen willst, wird es auch da schon wieder dünn, weil es einfach relativ schwer ist. Ne?
Ja.
Alright.
Die nächste Frage.
Ja, die stelle ich mal an dich, Sascha. Warum Winkler Knives?
Auch da, das wäre eine Abendfüllung. Also, warum Winkler Knives? Erik kann das sehr gut nachvollziehen. Winkler Knives haben eine gewisse, für mich so eine gewisse Magie, die Messer mit sich schleppen. Also einmal ist es, wie die Messer aussehen, ist die, die haben so eine gewisse Optik, die mich persönlich extrem anspricht. Ja? Dann ist es, die Verarbeitung der Messer, die ist, das ist hier nicht so, das ist nicht Chris Reeves Sebenza-mäßig. Mhm. Wir reden auch hier von einem Folder und einem Fixed, aber trotz alledem, das ist halt ein Werkzeug. So muss man das sehen und so sehen die das bei Winkler halt auch. Die Messer werden von den Leuten, die sie halt in ihrem Taktischen Doing tragen, echt missbraucht und die Messer sind immer verlässlich. Ich habe noch kein Winkler-Messer davon gehört, dass irgendwie gebrochen ist oder irgendwas in der Art. Winkler-Messer sind wirklich teuer, aber könnt ihr euch mal anschauen, gibt ein paar Videos dazu. Der Daniel Winkler ist seit Ewigkeiten schon im Messer-Business, der ist legen die Amerikaner ja sehr viel Wert drauf, ist ein Master Bladesmith, also ein Schmiedemeister, gibt es nicht so wahnsinnig viele davon in den USA. Dann nutzt er den 80 CAV-Stahl, das ist theoretisch ein deutscher Stahl sogar. Die haben eine ganz besondere Wärmebehandlung, also den Stahl zu zerhacken ist nahezu unmöglich. Es gibt ein Video, wo jemand mit einem Winkler-Messer Stahl trennt, also und danach schneidet er trotzdem noch Papier. Es ist, wie die Messer in der Hand liegen, es umgibt dieses Messer in meinen Augen immer so eine gewisse Aura und da wird mir vielleicht Erik recht geben, ganz oft bekommt man Messer, die sind teuer, so Spartan Blades zum Beispiel, dann haben die so eine Molle Scheide dabei und so, das ist alles ganz nett, aber wenn ihr ein Winkler-Messer kauft, bekommt ihr dazu eine auf dieses Messer immer individuell unfassbar angepasste Scheide. Mhm. Innen drinne Leder, mhm, dann Kydex und außen nochmal Leder. Das Ding sitzt wie eine Socke. Das sieht so, also wenn man eine Affinität für Messer hat, sieht, mhm, das so unglaublich sexuell aus. Mhm.
Ja, ja, ja.
Diese Scheide passt zu diesem Messer, was du in der Hand hast.
Ja.
So. Und zwar wie ein Handschuh. Und wenn man dieses Messer in der Hand hat, das ist irgendwie, Danny Winkler war der Typ, der zum Beispiel für Last of the Mohicans die ganzen Waffen, die Tomahawks und so weiter gemacht hat. Mhm. Von den Tomahawks von Danny Winkler wollen wir bitte gar nicht erst anfangen.
Oh ja, oh ja.
Das ist ein ewig geträumter Traum von Erik und mir, wie wir immer wieder darüber reden. Also, warum Winkler Knives? Weil sie in meinen Augen das beste Werkzeug auf dem Markt sind.
Mhm.
So, und jetzt, also, so. Ich habe Belt Knife, Blue Ridge Hunter, alles fantastisch.
So, ganz kurze Pause, warte mal. Ja, Winkler Knives. Ihr habt es nicht mitbekommen, aber ich bin gerade umgezogen, habe Strom angehängt. Es gibt in diesem Podcast, in unserem Podcast, in der Messerfolge, den Moment, wo man mitbekommt, dass ich mich gerade in Winkler Knives verliebe. Ich bin da durch Sascha draufgekommen. Ich hatte die nicht so auf dem Schirm, weil es gibt einfach so unfassbar viele spannende und gute Messerfirmen. So sehr ich Messer auch liebe, bin ich doch nicht so, dass ich jetzt jedes Mal regelmäßig mich aktualisiere, weil ich habe irgendwie über den Lauf der Jahre so meine Bubble gehabt. Und was mich als erstes und als wesentlichstes fasziniert hat, ist die Ästhetik von Winkler Knives, nämlich diese Verbindung zwischen Tactical und Traditional. Wenn man das sieht, das ist die Form ist nicht technisch. Sascha hat gerade, hat gerade eine Kamera. Die Form ist eben, also so unfassbar technisch und überhaupt nicht technisch. Und das ist, das macht es einfach wunderschön. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert hat, weil das Design einfach schön ist. Ja? Und das, man auch als Nicht-Messerliebhaber oder meine Frau liebt auch Messer und sieht die und sagt, okay, das sind schöne Messer. Und ja, das macht es für mich aus.
Absolut.
Gut, nächste Frage.
Oh ja, Erik, das ist ja. Erik, würdest du dein Wissen als Einzelkämpfer auch in Survival-Kursen vermitteln?
Nee, würde ich nicht, weil der Einzelkämpfer-Lehrgang kein Survival-Lehrgang ist.
Genau.
Der Einzelkämpfer-Lehrgang ist ein Lehrgang, der vor allem dich selber fordert und der Erfahrungen bringt, mehr als Fähigkeiten. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Das heißt, anders aufgezogen, würde ich das Wissen, was ich im Einzelkämpferlehrgang habe, weitergeben wollen? Grundsätzlich, ja, kann ich mir das vorstellen. Aber die Erwartung wäre dann eben nicht, dass man dann lernt, wie man mit einem Holzbohrer Feuer macht, wie man draußen Pflanzen erkennt. Darum geht es im Einzelkämpferlehrgang nicht. Das ist ein Nebeneffekt. Sondern der Einzelkämpferlehrgang bringt einem bei, wie funktioniere ich mit wenig Schlaf, mit wenig Essen unter hoher körperlicher Belastung. Das zeigt mir der Einzelkämpferlehrgang und ist dafür auch wertvoll. Um diese Erfahrung zu vermitteln, brauchst du vor allem Zeit. Das heißt, das kann man an einem Wochenende nicht so vermitteln. Aber wenn man sagt, wir würden jetzt mal eine Woche machen, dann ist das, also wenn ich das jetzt gewerblich anbieten würde, würden die Leute am Mittwoch sagen, was ist das für eine Scheiße? Ne? 3 Tage nichts gegessen, dafür brauche ich keinen Kurs. Ja.
Ja.
Aber das ist es. Ja? Also um allgemeiner zu fassen, ich könnte mir natürlich total vorstellen, irgendwie mit Leuten gleicher Gesinnung rauszugehen und ein paar Skills zu teilen. Natürlich. Ja. Also das ja. Ne?
Das finde ich auch eine gute Antwort, genau.
Ja. Sascha, was hast du in der Hosentasche?
Jetzt gerade nichts, aber ich glaube, wir gehen davon aus, dass das, was ich in der Hosentasche habe, wenn ich unterwegs bin. Erik, was hast du in deiner Hosentasche? Hosentasche?
Ich habe meine geilen Silkies an. Die haben keine Hosentasche.
Was habe ich in der Hosentasche? Okay, also, was habe ich in der Hosentasche? Mein Mobile Phone, also mein Telefon. Mhm. Mein Portemonnaie. Mhm. Cash und Karte. Das ist immer, glaube ich, wichtig, dass man irgendwas hat, irgendeine Form von Currency. Ein Big Feuerzeug mit ein bisschen Gaffertape drumherum. Mhm. Einen kleinen Beutel von. Ich habe meinen kleinen Beutel immer dabei. Einen kleinen Behälter, in dem ich sauber Pflaster und Bandages drin habe. Dann habe ich, und da muss man, das habe ich tatsächlich, das ist ein Unterschied. Dann habe ich ein Victorinox Ranger, so ein normales Schweizer Taschenmesser in der Tasche. Das ist für, wenn ich etwas machen muss. Und ich habe immer noch ein zweites Messer in der Tasche, wenn ich was anderes machen muss. Also einmal gibt es ein Werkzeug und einmal gibt es was, um mich selber zu verteidigen. Mhm. Momentan trage ich das Benchmade Bailout.
Mhm. Oh, tolles Messer bin ich immer noch.
So, mit der Tanto-Klinge liebe ich sehr. Und das ist das, was ich in der Tasche habe.
Mhm. Ja, schon sehr prepared. So. Ich bin da oft nicht so. Also es kommt bei mir schwer drauf an. Was ich immer dabei habe, nee, gar nicht immer, aber wenn ich jetzt rausgehe, das habe ich mir jetzt angewöhnt, ich habe eine kleine O-Light, kleine Taschenlampe, ich habe meistens ein Messer dabei, ich habe es gerade vor mir hingelegt und halte so ein bisschen die Kamera, ich habe mein kleines Portemonnaie dabei, ich habe immer dabei das Telefon, ich habe meistens dabei Kopfhörer, AirPods oder was Vergleichbares, weil ich eben, wie gesagt, podcast-abhängig bin. Mhm. Und das war's. Für mich bedeutet es große Disziplin, immer noch ein Feuerzeug mitzunehmen. Gewöhne ich mich jetzt auch immer mehr dran. weil man einfach nicht Raucher ist.
Genau, ja, ich auch, genau. Klar.
Ja, und das habe ich in der Hosentasche. Problematisch wird es bei mir, wenn ich beruflich bedingt Anzug tragen muss. Das ist eine Frage, die habe ich auch an Kevin Estella mal gestellt. Da habe ich noch keine Antwort drauf bekommen. So EDC im Anzug. Da wird es meistens runtergedampft. Also auch da habe ich immer ein Messer dabei. Ein Laiolo oder sowas. Aber alles andere ist halt im Anzug einfach schwierig.
Hab ich letztens einen Post, glaube ich, gesehen von hier Andy Arabido von Half-Face Blades, also auf Instagram Spec Operator, der einer seiner ehemaligen Teammitglieder ist, Personenschützer, und der hat auch einen Anzug an und auf jeweils auf beiden Seiten auch so kleine Tomahawks. das könnte Erik auch mal. Zack, so zwei kleine Tomahawks, irgendwas genau. Ein Problem.
Ja. Genau.
Ja. Viele Fragen, warum hast du ein Gaffertape um dein Feuerzeug? Haben mich auch schon Kollegen gefragt, wenn das, ne? Einmal natürlich, um etwas zu reparieren, aber Gaffertape ist halt auch ein richtig guter Anzünder.
Mhm. Genau.
So, das kann man halt auch dafür nutzen, wenn man mal keine Birkenrinde.
Nee, stimmt, ja. Also Tape hilft immer, ne?
Ja.
Gut.
Das letzte ist eigentlich so ein etwas größerer Abschnitt. Ne?
Genau, das können wir auch zusammenpacken.
Genau.
Also das ist so, ich lese es mal vor, was ist dein Bogensetup? Tipps und Tricks für Anfänger, Zuggewicht, schießt Erik auch Bögen und was nutzt er? Genau. Also, übergebe ich mal ein bisschen uncharmant an dich. Ja, weil Bogensetup, du bist da deutlich mehr im Thema drin als ich.
Aktuell. Was ist mein Bogensetup? Dazu muss man einfach, also es ist ein Compound-Bogen der Firma Hoyt. Ich habe mich da an John Dudley von Knock-On irgendwie gut gehalten. Erstmal muss man sagen, dass Bögen in den letzten Monaten vom Preis her völlig außer Rand und Band geraten sind. Die sind extrem teuer geworden. Alle Sachen aus den USA, also was das betrifft, die sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig teuer geworden. Ob für Leute wie uns, die nicht, wie gesagt, auf die Jagd und so weiter gehen, ist der Unterschied zwischen einem, sage ich jetzt mal, zwischen einem 700-Euro-Bogen und einem 1300-Euro-Bogen nicht wirklich, also nicht so stark merkbar. Ich habe Matthews für 1300 schon mal geschossen bei Archery Direct in Hamburg. Da ist ein kleiner Shoutout, super nette Leute dort. Da geht es viel um Vibration in der Hand und so weiter. Aber ganz, also ganz ehrlich, ich habe den Unterschied nicht so gespürt. Ich schieße einen Hoyt Torex. Das ist deren Mid-Price dazu. Also ist hier in Deutschland schon, finde ich, schon sehr viel Geld alles. Ich finde den Ansatz sehr gut, einen nicht so wahnsinnig teuren Bogen zu haben, aber sehr, sehr gute Anbauteile. Das ist nämlich ein Riesenunterschied. Denn wenn man irgendwann sich weiterentwickelt, denkt man, ich will einen neuen Bogen. Ja, aber dann hast du schon Top-Anbauteile. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr dürft niemals am Sight, also am Visier sparen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Denn das hilft euch ganz doll, präziser zu schießen. Also ich, also Hoyt Torex Bogen, mein Zuggewicht sind 77,5 Pfund. Das ist schon relativ anständig. Dann habe ich ein Spothawk Knock-on Archery Visier. Ich habe ein QAD Hunting Rest, so nennt man das, das ist die Pfeilauflage. Und ich habe ein Carter Release. Genau. Es gibt verschiedene Releases. Einmal mit seinem Wristband. Ich glaube, Erik hat so eins. Ne? So ein Wristband, wo der Zeigefinger der Trigger ist. Und meins ist also sieht aus wie so ein Handschmeichler aus Aluminium. Und da ist der Trigger der Daumen. Mhm. Ja, also genau. Es ist ein bisschen Unterschied von der Zuglänge und so weiter, weil das anders ausgezogen wird. Aber das ist das Setup und ich schieße Black Eagle Outlaw Pfeile.
Ich glaube, das ist zum Setup schon mal echt gut. Ich darf ja angeben, dass ich nehme das jetzt einfach mal, dass ich sage, dass ich erst Sascha über die Kante gestoßen habe zum Bogensport.
Erik war das.
Aber
das
ist kommt jetzt, durch Erik. Und Sascha ist ja ist gut oder ist jetzt deutlich tiefer drin, als ich es je war. Ich habe den Bogen seit über 10 Jahren und auch da ist es oft so, die Gelegenheit, den zu schießen, werden immer kleiner, wenn du kein eigenes Land hast. So, dann wird's halt immer, es ist immer mit Aufwand verbunden, den zu schießen. Ich habe einen PSI-Bogen und kann auch nicht mal benennen, welches Modell. Ich habe aber auch ein gebogenes Stück Holz, einen Langbogen. Ja. Und auch das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das macht ultra Spaß, weil tatsächlich, dass ja auch nochmal eine andere Komplexität hat, aber eben auch keine Atomphysik ist und jeder nach einer Stunde auch gut Pfeile treffen kann mit einem gebogenen Stück Holz. Und das ist einfach eine Faszination, die uns ja seit Kindesbeinen an fasziniert, so mit einem gebogenen Stück Holz irgendwie Dinge zu verschießen.
Voll, für jeder, ja.
Tipps für Anfänger für mich wären, don't buy it, geh erstmal in den Laden, probier es aus.
Auf jeden Fall.
Tipps für Anfänger ist, holt nicht ein riesen Zuggewicht, weil ihr dann die Lust verliert irgendwann. Man braucht es auch nicht. Man braucht auch zu Beginn kein 70-Pfund-Bogen, kein 60-Pfund-Bogen. Nehmt euch da was, wenn ihr im Laden denkt, oh, das ist aber gut machbar, dann nehmt das Gewicht, weil du ansonsten, wenn du dich schon im Laden denkst, so, ach du Scheiße, na, dann irgendwann verlierst du dann nach 10 Pfeilen die Lust und das ist halt auch dumm, ja. Also das Ding ist, wir haben halt den Bogen und wir haben das, was Sascha und ich haben, sind Scharfschützengewehre mit einer Sehne, wo du wirklich an sich mit ein bisschen Zielen ohne große Übung auf 60 Meter einen Pfeil in den Ziel reinpfeffern kannst. Mit einer ganz schön ballistischen Energie.
Ja.
Und das ist eine ganz tolle Faszination. Also
völlig.
Deswegen erstmal ausprobieren.
Ja.
in einem Laden gehen, wenn es denn geht, nicht zu viel Gewicht. Und dann, wenn ihr das schon kauft, dann kauft euch ein Ziel mit, was ihr irgendwo aufstellen könnt. Ich hatte es tatsächlich
super teilweise. Wichtig. Ne? Super wichtig. Also das genau auch, das wollte ich auch nochmal sagen. Als ich das erste Mal gemacht habe, das war, als Erik und ich und noch ein paar Freunde draußen waren. Und dann hatte ich Eriks PSI einmal gezogen und dachte, okay. Das, also ne, ich bin wirklich, auch Erik, wir sind beide relativ kräftige Burschen. Und das hat man schon das Gefühl so, wow, das ist aber schon ganz schön Zug, ja. Mhm. Und man arbeitet sich so langsam hoch. Um das einmal in Relation zu stellen, ich schieße jeden Tag circa 100 Pfeile, jeden Tag. So. Ich habe auch ein relativ großes Grundstück. Ich fange bei 20 Yard an und gehe auf 60 Yard. So, das ist das, so schieße ich jeden Tag. Und danach spürt man Schultern und Arm, definitiv. Mhm. Das heißt, also das sind auch Dinge, die ich auch jeden Tag trainiere, damit das halbwegs gut funktioniert, damit man halt den Bogen ruhig hält und so weiter. Da hat aber Erik sehr wohl recht. Mit diesen Geräten, die man da hat, kann man nach einer gewissen Zeit auf eine gewisse Entfernung sehr, sehr gut zielen und treffen. Mhm. Definitiv. Und diese Dinger sind wirklich, und das einfach nochmal, ja, man kann sich so eine Armbrust tun, das finde ich auch lustig und spannend, aber Bogen hat eine ganz andere Aura, hat ein ganz anderes, die Herkunft, ne, ist total geil, wie oft wir beide auch drüber reden, wir reden auch ganz oft über nochmal traditionelle Bögen, ja, da gibt es auch einfach wirklich super, super geile, gerade natürlich aus den USA, tolle Bögen, das sieht halt wahnsinnig traditionell aus. Das hat irgendwie auch so eine Magie, finde ich. Das ist Abenteuer. Also damit verbinde ich mit Bogen, verbinde ich immer Abenteuer.
Mhm. Ja. Also toller Sport. Macht es. Geh vielleicht auch mal in einen Verein, wobei ich da eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Aber also mir geht es ja nur darum, wenn ihr was ausprobieren wollt.
Ja.
Ja. Ja, das war eine geile Folge.
Das war
geil. Sind mit den Fragen durch. Machen wir gerne wieder, weil das ist einfach ein ganz, ganz schönes Format. Und ich möchte noch was, zum Abschluss, weil ich es hier gerade liegen sehe, möchte ich euch noch zwei Dinge erzählen.
Will auch gleich was
machen. Und zwar habe ich vor kurzem den dümmsten Kauf bei Amazon ever gemacht.
Jetzt bin ich gespannt.
Nee, und hab den aber auch Gott sei Dank noch rechtzeitig stornieren können. Und zwar, wie fange ich jetzt an, ohne zu spoilern? Na gut, nee, ich halte es mal in die Kamera. Sascha, was ist das?
Ein Cockring aus Gummi.
Ein Cockring aus Gummi, genau. Es gibt die magischen Ranger Bands. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind Gummibänder, mit denen man, magische Gummibänder, mit denen man alles machen kann.
Oh, Wahnsinn.
Und ich will seit Jahr und Tag Gummibänder haben, also diese Gummibänder, weil ich die einfach geil finde. So, um hier, ne, ich habe so eine Dose, da mache ich das drumherum.
So. Ja,
ja. Und gehe auf Amazon und da kosten, ich glaube, 35 Stück 28 Euro für ein paar dumme Gummibänder. Nicht so, ach du Scheiße. Naja, gut, müssen ja Ranger Bands sein. Klicke auf Bestellen. Und der Hintergrund ist, ich habe im Keller noch liegen von meiner Zeit vom Motorradfahren noch einen Schlauch, Motorradreifen, Schlauch. Und hab da mit meiner Schere versucht, dran rumzuschneiden, weil ich natürlich weiß, dass du da draus welche bauen kannst, ne? Und hab das nicht hingekriegt, weil das so dicker Gummi ist, dass ich das mit dieser Schere, ich habe da so eine Traumaschere, so eine günstige, aber die ja ganz gut schneiden, versucht durchzukriegen. Und das bin ich dran gescheitert und dann war das auch so richtig, boah. Also hab diese unfassbar unverhältnismäßig, weil da Ranger draufsteht, Ranger Bands bestellt und als ich abgedrückt habe, ne, Klick bestellt, gehe ich nochmal in den Keller und habe das nochmal versucht, ein bisschen konzentrierter und habe mir dann eben, und das kann man hier gar nicht sehen, ne, das sieht halt aus wie Scheiße, ne, das sind hier so ganz, ganz schlimme Enden, also also geht jetzt mittlerweile, und habe es dann aber hingekriegt, da halbwegs was rauszuschneiden und dachte so und denk so, naja, die werden das sofort reißen und reißt da dran rum und die gehen halt nicht kaputt, ne. Ich so, okay, also, ey, fuck it. Ich versuche das zu stornieren. Ey, kauft keine Ranger-Bands. So, ich habe jetzt diese Teile und bin halt froh, dass ich die habe. Das finde ich ganz geil. Weil der halt wirklich so um, ich finde es gerade so für meine, für mein Piephäckchen, wenn ich da ein paar Gummis drumherum machen kann. Und viel mehr brauche ich es ja nicht, ne? Aber da dachte ich echt so, da bin ich wieder kurz davor gewesen.
Aber ich meine, ist doch klar, du weißt ja, wie viel so ein Reifen an Atü, was der an Druck aushält.
Ja, na klar. Reißen. Aber ich dachte halt auch so, naja, irgendwie, der lag ja auch schon eine Weile. Nee, egal.
Ah, die sind, das ist schon.
Naja, so. Also, das dazu, aber ja. Hab dann im gleichen Rahmen noch was bestellt und das bin ich mal gespannt, das auszuprobieren. Beschreib mal, ich halte es in die Kamera.
Sieht aus wie eine Brausetablette.
Genau, eine Brausetablette. Und zwar sind das Lappen, Feuchttücher. Getrocknete in so Pillenform, getrocknete Feuchttücher, bin ich auch über ein YouTube-Video drauf gekommen, weil ich immer noch keine Lösung habe, wenn ich draußen irgendwie mich waschen will. So, dann ist ein Lappen eigentlich das Beste. So, dass ich einen Lappen nehme, kann damit alles abwischen. Feuchttücher, die Masse, die ich probiert habe, sind entweder parfümiert oder riechen irgendwie komisch. Und dann habe ich diese Feuchttücher und dann, wenn ich sie brauche, dann sind die ausgetrocknet. Das ist doof. Und das sind Rias irgendwie, kann man bei Amazon so, die sind gepresste Lappen und die legt man in einen Hauch Wasser, also in so eine Nalgene-Deckel voll Wasser. Und dann gehen die auf und du hast halt ein Feuchttuch, was auch biologisch abbaubar ist.
Coole Idee.
Und das ist jetzt im Moment, ne, die habe ich jetzt hier in diesem Döschen gestort. Ne,
fällt coole Idee, raus. Ja.
Cool. Und will mal gucken, wie das funktioniert, weil ich das ganz gut finde, dabei zu haben, weil es eben nicht austrocknen kann, weil es ist ja schon trocken. Nachteil ist natürlich, du brauchst Wasser, aber du hast dann halt so einen feuchten Waschlappen immer dabei und das ist auch mal, ne, für das Kind gut oder wenn halt wirklich mal draußen austreten muss, dann hast du halt eher was Nasses dabei, als halt was Trockenes. Ist, glaube ich, eine ganz gute Variante. Bin gespannt, wie das performt. Das wollte ich nochmal euch damit in die Welt entlassen. Ihr sitzt jetzt hoffentlich beim Sonntagsfrühstück, habt uns gehört.
Ja, eine Sache möchte ich aber auch noch ganz kurz
bitte, sagen. Sascha,
schieß los. Kam nämlich gestern, hat mich noch ein Bekannter gefragt, so, wenn er sagen würde, dein Tipp, den du gibst, wenn du draußen Overnighter bist. Und da Erik wird mir vielleicht zustimmen. Zwei Stunden bevor ich in die Hängematte gehe, trinke ich jetzt nichts mehr. Ja. So, das ist mein Lifehack, wenn man draußen ist mit der Hängematte. Denn, als wir draußen waren, in dieser extrem kalten Nacht, wir beide pinkeln mussten und du mit deinen Socken im Schnee gestanden hast. Und wir beide vorher noch, komm, wir trinken noch schön einen heißen Tee vor, bevor wir ins Bett gehen. No. Ja. Also die, Lesson learned. Ich trinke die ganze Zeit, aber zwei Stunden vorher, ich versuche die Blase so leer wie möglich zu bekommen, damit ich nachts nicht mehr raus muss. Wenn man 20 ist, ist das kein Problem. Dann hält man 8-9 Stunden durch, ohne zu pinkeln. Ab einem gewissen Alter muss man öfter mal Pipo. Ja? Und das war wirklich so, ich hätte gerne die Nacht weiter durchgepennt, aber irgendwann war die Blase auch so voll, dann muss der Körper natürlich die Flüssigkeit in der Blase auch noch mit aufwärmen.
Aufwärmen, genau.
Also, das ist mein Essential Lifehack for a night in the outdoors.
Ja, ich versuche das immer, aber ich hatte jetzt auch irgendwie letztens wieder, auch als ich jetzt mit Solomon draußen gepennt habe, Nacht, also Durst am Abend, weil ich noch nicht mal austreten, ist doof. Und auch, als ich letztens mit den Jungs draußen war, also nicht, dass ich habe schon bewusst wenig getrunken und natürlich war es so, ich wache wie immer um 12:30 auf, muss pinkeln und gehe dann nicht. Was dazu führt, dass ich um 3 aufwache, nee, ich gehe nicht. Und es führt dazu, dass ich um 6 dann mit Schmerzen im Unterleib aufwache. Und dann
Pinkelprokrastination ist the worst case of procrastination. Sobald ich merke, muss, gehe ich auch. Ja.
So. Anyway. Alles klar. Also, soweit, meine Lieben. Sascha, hast du letzte Worte?
Das war sehr schön und ich hoffe, wir können das bald wiederholen.
Macht mal. Schickt Fragen, egal was. Genau. Also, wir machen auch jetzt nicht nur Outdoor. Schickt uns lebensbedeutende Fragen. Ich mag das Konzept sehr, sehr gerne. Und dann geht raus, erlebt Dinge. Bleibt prepared, ihr süßen Schnuckis.
Okay. Herrlich.
Aber bei dir zwitschern die Vögelchen, ne?
Bitte, was sagst du?
Bei dir zwitschern die Vögelchen?
Ja, und ist so schön. Das ist meine Uhrzeit.
So.